Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Diesmal ohne szenischen Einstieg, denn wir hatten den ja schon in der letzten Folge. Es ist ja ein Zweiteiler diesmal, das wisst ihr ja noch.
Genau. Sehr profan, hallo, zurück bei uns.
Genau, bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind, wie immer, Katharina.
Und Nina. Und das haben wir doch jetzt sehr schön gleich an den Anfang gebaut und nicht wieder vergessen, wie beim letzten Mal. So ins Schnacken gekommen. Mal gucken, vielleicht passiert uns das ja hinten raus noch. Das wäre ja großartig. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt irgendwas anderes sagen, erstmal an euch ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön für all die Nachrichten.
Vielen Dank.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also wir haben uns wirklich total gefreut, wie gut die Folge ankam, die letzte, beziehungsweise auch das Thema über Mythen und Ähnliches zu reden, wenn es um die Antike geht. Das freut uns riesig, weil wir haben da auch ganz großen Spaß dran. Und ja, das wird bestimmt wieder passieren. Also genau, und heute brauchen wir deswegen ja auch keine lange Vorrede. Wir warten alle darauf, wie es weitergeht.
Genau, dass wir richtig mal ins Heiß und Fettige kommen, ne? Der Geschichte.
Ja, heute wird es wirklich dramatisch. Wir machen das jetzt so, dass wir gleich loslegen und weitermachen, damit man das auch so ein bisschen, naja, fast nahtlos hören kann mit der letzten
also
Folge.
Also quasi
zusammen.
Bingen.
Genau.
Binge-Listening.
Und darum machen wir die Einordnung des Ganzen und das Gespräch einfach am Ende der Geschichte, würde ich vorschlagen, ne?
Vielleicht eine Sache, bevor wir einsteigen. Wir wollen hier gar nicht groß nochmal ausholen, aber eine kleine Servicemeldung. Denn mit dieser Folge endet unsere aktuelle Staffel und wir machen eine kleine Pause zwischen den Staffeln zur Vorbereitung der nächsten, die euch dann ab Halloween, also dem 31. Oktober, auf die Ohren kommen wird. Das Datum wird euch vielleicht, wenn ihr schon länger bei uns dabei seid, nicht wundern. Auch damals unsere allererste Folge haben wir am 31. Oktober veröffentlicht.
Genau, vor 6 Jahren. Wahnsinn. Da machen wir dann eine kleine Party, ne?
War das wirklich vor 6 Jahren? Das kommt mir echt so knapp vorher.
Ja, krass, ne? Also, wir freuen uns, wenn ihr dann immer noch dabei seid oder natürlich neu einsteigt, wieder dabei seid. Und dann die nächste Staffel mit uns hier verbringt, mit neuen spannenden Themen.
Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr an uns denkt, dann schreibt uns gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr kennt, Instagram und E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Alles klar, dann können wir jetzt ja langsam loslegen, ne?
Ja.
Heute erzähle ich euch, was in Euripides Medea passiert. Das ist eine Tragödie aus dem Jahr 431 vor Christus. Da wurde die Ur aufgeführt und hat seitdem wirklich zahlreiche weitere Werke inspiriert. Also das ganze Bild der Medea-Figur im Grunde geprägt für Jahrtausende, das muss man schon so sagen. Und auch Apollonius von Rhodos, von dem wir ja letztes Mal die Argonautika besprochen haben, oder hauptsächlich von ihm, ist schon sehr, sehr stark inspiriert gewesen von der Medea von Euripides, so wie er sie geschaffen hat. Das ist ja immerhin gut 200 Jahre früher gewesen. Das heißt, auch er kannte natürlich diese Medea, dieses Werk oder beziehungsweise eben diese Form der Erzählung. Denn das wandelt sich ja, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Mehr dazu am Ende. Aber bevor wir jetzt loslegen, noch ein Wort der Warnung. Und zwar geht es heute wirklich um sehr, sehr schwierige Themen. Vor allem das Wichtigste ist, es geht um Kindstötung. Aber es ist wirklich nur fiktional, wie ich letztes Mal auch schon sagte. Und auch nicht grafisch. Also wir besprechen keine Wunden oder Ähnliches natürlich. Ist ja auch, wie gesagt, nur eine Geschichte. Trotzdem einmal das Wort der Warnung, denn das ist ja wirklich ein schwieriges Thema und das ist auch in der Konstellation dieser Geschichte echt teilweise ganz schön schwer zu ertragen. Umso erstaunlicher, dass dieses Werk fast 2500 Jahre alt ist. Das möchte ich euch bitten, im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt diese Geschichte hören, die klingt wie aus einer modernen Seifenoper. Also zurück in die Bronzezeit, wohlgemerkt, das ist nicht die Zeit, in der die Geschichte geschrieben wurde, sondern in der die fiktive Geschichte spielen soll. Als wir Jason und Medea verlassen hatten beim letzten Mal, hatte Medea ja gerade die Töchter des Pelias getäuscht und sie so zum Mord an ihrem Vater angestiftet, wenn ihr euch erinnert. deswegen sind sie und Jason ja aus Kolchis rausgeflogen und mussten sich ein neues Zuhause suchen, was sie dann in der griechischen Stadt Korinth finden. Da lassen sie sich nieder und führen auch erstmal ein gutes Leben zusammen. Sie haben da ein Haus mit zahlreichen Sklaven und bekommen im Laufe der Zeit auch zwei Söhne. Also alles in allem scheint die Ehe der zwei ganz gut zu funktionieren. Man hat auch den Eindruck, nach allem, was man so mitbekommt, das war wohl eine ganz glückliche Verbindung. Und an dieser Stelle treffen wir jetzt unsere Helden wieder. Wie viel Zeit genau vergangen ist, ist nicht bekannt. Aber die Söhne der zwei sind schon alt genug, um unterrichtet zu werden von einem Tutor und eben keine kleinen Kinder mehr. Also, ich würde mal schätzen, irgendwo so zwischen 5 und 10 oder so.
Mhm.
Unsere Geschichte beginnt in einem Moment, in dem etwas Schreckliches passiert ist. So viel ist uns klar, denn die Amme der Medea, also eine ihrer Sklavinnen, ihre Bedienstete, ist fürchterlich besorgt und sehr, sehr aufgeregt. Sie wünscht sich, das Schiff wäre nie gesegelt von Iolkos, wäre nie in Kolchis angekommen, Medea wäre nie übers Meer gefahren, denn dann wäre ihr so viel Schmerz erspart geblieben. Denn ihre Herrin verlässt seit Tagen das Haus nicht mehr, sie isst nicht mehr, sie wäscht sich nicht, sie will mit niemandem sprechen, sie ist vollkommen verzweifelt und überhaupt nicht zu beruhigen. Da stellt sich natürlich die Frage, was geschehen ist.
Mhm.
Die einfache Antwort ist: Jason hat eine neue Frau gefunden und geheiratet.
Okay, das kam sehr plötzlich, das haben wir jetzt nicht kommen sehen, auch wenn wir nicht die größten Jason-Fans sind.
Mhm.
Wo kommt die her und wie konnte er sie einfach so heiraten?
Ja, also die junge Frau ist Glauke, die Prinzessin von Korinth, die Tochter des König Kreos. Und nun ja, er hat sie eben kennengelernt, indem er da als Held natürlich auch bei Hofe vorstellig wurde und dann hatte man die Vereinbarung getroffen, dass es doch für ihn standesgemäßer sei, eine Griechin zu heiraten. So war das geschehen und seit Medea das erfahren hat, natürlich nach vollendeten Tatsachen.
Aber ist er nicht mit Medea verheiratet?
Ja.
Und das war unproblematisch? Also ich meine, wir sind hier in der Fiktion, das ist mir schon klar, am Ende kann Euripides draus machen, worauf er gerade Lust hat. Aber hat das zumindest nicht irgendwie eine Kommentierung erhalten im Werk?
Ja, dazu kommen wir noch. Aber rein rechtlich betrachtet ist Jason auf der sicheren Seite, weil Medea eine Fremde ist. Sie ist keine Griechin und dadurch kann er ihre Ehe für ungültig erklären. Was er auch tut. Also er behauptet, sie seien ja nie verheiratet gewesen.
Mhm. Wie schön für ihn.
Ja, jedenfalls ist Medea untröstlich und möchte mit niemandem sprechen. Die Amme macht sich aber auch große Sorgen darüber, was Medea jetzt tun würde. Denn wir haben sie ja kennengelernt beim letzten Mal. Sie ist ja nun keine Frau, die sich die Butter vom Brot nehmen lässt, sagen wir es mal so. Und nun ist sie entehrt, sie ist verlassen und ohne Familie. Also sie hat niemanden, an den sie sich wenden kann. Der Amme ist auch klar, dass kein Feind sich mit Medea anlegt und daraus siegreich hervorgehen könnte. Während die Amme so ihren Gedanken nachhängt, kommt der Tutor mit den beiden Kindern nach Hause und die zwei Sklaven sprechen miteinander. Der Tutor hat eine ganz klare Meinung zu den Vorgängen. Er findet, dass Jason ein Narr ist, Medea zu verlassen. Vor allem auch deswegen, weil der Frau einfach auch alles zuzutrauen ist. Also das ist auch nicht ganz ungefährlich, seiner Meinung nach, sich so zu verhalten. Aber auch, weil er ein Eidbrecher ist. Das ist ein Thema, das wir immer wieder hören werden in diesem Drama.
Mhm.
Denn der Eid, den die beiden geschlossen haben, der ist für alle Beteiligten außer für Jason
gültig.
Wichtig.
Mhm. Ja.
Außerdem bringt der Tutor noch schlimmere Neuigkeiten aus dem Palast. Der König Kreon will Medea und die Kinder aus Korinth verbannen, denn seine Tochter möchte sie nicht mehr in der Stadt haben, jetzt wo sie mit Jason eine neue Familie gründen möchte. Und Jason will nichts dagegen tun. Das sagt der Tutor auch nochmal ganz deutlich, was die beiden Sklaven überhaupt nicht verstehen können, wie man nicht für seine eigenen Kinder eintreten kann und die Kinder einfach in die Verbannung schicken kann.
Mhm. Aber allein mit dieser Art, wie er es schildert oder inszeniert, setzt sich Euripides ja doch schon eigentlich in meinem Eindruck auf eine Seite. Also so klingt es für mich, als sei er eher kontra Jason, pro Medea.
Mhm. Spannend, nicht wahr? Darüber reden wir am Ende nochmal. Ich finde, der Eindruck verstärkt sich. Nun ist das aber auch Interpretationsfrage, ne? Ganz klar. oder das muss ich natürlich auch klar sagen, ich lese das natürlich auch durch eine moderne Brille, so wie ihr wahrscheinlich das auch tun würdet. Ein Mensch vor über 2000 Jahren mag diese Dinge anders verstehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass immer wieder durch die handelnden Personen darauf hingewiesen wird, wie falsch sich Eason verhält. Ja. Insofern darf man schon das so interpretieren, dass das auch so gesehen wird.
Und so Assistenzfiguren in Anführungszeichen, ne, wie hier der Tutor oder die Amme oder halt ein Chor, je nachdem, ne, wie du es inszenierst oder schreibst, die dienen ja oft auch der Verstärkung von bestimmten Tendenzen, die in dem Fall der Dichter irgendwie intendiert hat. Von daher finde ich es schon interessant. Er hätte auch quasi eher Jasons Seite betonen können. Das macht er ja nicht. Sondern er kommentiert ganz klar aus unserer Sicht das, was vielleicht das zuschauende Volk gedacht hat oder als Reflex sofort verspürt hat. Nämlich, ja, der hatte doch ein Versprechen gegeben.
Genau. Nicht nur ein Versprechen, auch einen Eid, ja.
Genau. Und wenn das vielleicht juristisch trotzdem nicht bindend war in der Gesellschaft, in der das spielt, so ist es dennoch ein Eid, was jetzt eigentlich fast über alle Kulturen hinweg als durchaus sehr wichtig identifiziert wird. Und daher finde ich es schon interessant. Also ich finde nicht, dass wir uns zu weit aus dem Fenster legen, wenn wir das Gefühl haben, dass Euripides Jason jetzt auch nicht gerade als wirklich großen Helden inszeniert.
Nein, überhaupt nicht. Also das denke ich auch, das kann man durchaus behaupten. Die Frage ist eben, ist irgendwer in dieser Geschichte am Ende ein Held? Wir werden es sehen. Es ist ja auch im Angesicht der Götter oder vor den Göttern ein Vergehen. Mal abgesehen vom Rechtssystem. Es werden immer wieder die Götter angerufen, eben diesen Eidbruch quasi zu bezeugen. Das ist ja so wichtig, weil in einer Zeit, bevor es schriftliche Verträge gab, natürlich der Eid unheimlich wichtig war. Es war wichtig, dass man sich auf das Wort eines Menschen verlassen konnte. Darum ist das so ein großes Thema, das die Menschen damals natürlich auch ganz klar so verstanden haben werden, ne? Gut, aber schauen wir weiter, wie die anderen Menschen in Korinth dieses Schicksal der Medea wahrnehmen. Denn nun tauchen am Haus korinthische Frauen auf. Diese korinthischen Frauen, das sind in dem Stück der Chor, also der Chorus. Mhm. Das ist ja, wie du sagtest, so ein richtungsgebendes Instrument. Die haben zwischendurch immer wieder Passagen, in denen sie was einordnen, in denen sie Lieder singen zu bestimmten Themen des Stücks. Ich erzähle heute die Geschichte so wie eine unserer Geschichten und nicht wie ein Theaterstück. Deswegen werde ich jetzt von korinthischen Frauen reden und ihren Freundinnen, weil das sollen sie ja darstellen. Aber eigentlich ist es eben dieses Stilmittel, dieser Chorus, der daneben steht und Dinge kommentiert. So funktioniert das. Diese Frauen jedenfalls, die kommen zu Medeas Haus. Sie kennen sie nämlich, weil sie ja eine Heilkundige ist. Und sie hat sich in den Jahren, in denen sie in Korinth lebt, sehr beliebt gemacht bei der Bevölkerung. Alle Menschen kennen sie, sie hat einen großen Namen als Heilerin, als Hebamme und hat immer wieder Menschen geholfen. Deswegen machen sich natürlich jetzt die Frauen von Korinth auch Sorgen um ihre Freundin und finden da vor dem Haus erstmal die Amme an, die da ja immer noch aufgeregt ist. Und fragen sie nach dem Befinden Medeas und möchten gerne mit Medea reden. Aber die Amme sagt ihnen, dass sie keine Chance haben würden, denn sie ist eben völlig am Boden zerstört. Sie redet mit niemandem. Sie will einfach nur noch sterben. Das ist ihr Wunsch, dass alles endet. Medea ruft die Göttinnen Themis und Artemis an, ihr zu helfen und diesen Verrat zu bezeugen. Themis ist die Wächterin von Eiden. Und Artemis ist neben der Jagdgöttin auch eine Göttin, die ja Frauen, gerade Frauen und Ehefrauen in dieser Konstellation unterstützt. Übrigens auch Hera, die ja Jason so unterstützt hatte, ist als Göttin der Ehe sicher nicht erfreut hierüber, auch wenn sie keine große Rolle spielt in dem Stück. So, es ist doch bestimmt nicht in ihrem Sinn, was er da tut, aber das sei mal dahingestellt. Schließlich kommt Medea auch vor das Haus, um mit den Frauen zu reden, mit ihren Freundinnen. Und hier hat sie jetzt einen Monolog, der ja wirklich die Weltgeschichte beeinflussen sollte. Und zwar, indem er immer wieder in Zeilen zitiert wurde durch die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Ich habe jetzt mal einen Auszug davon mitgebracht und lese das mal vor. Also ihr müsst euch vorstellen, Medea ist jetzt aus dem Haus gekommen, ist total desolat, ist verheult und alle sind besorgt um sie. Sie baut sich also auf, diese mächtige Zauberin, diese Figur, die jeder kennt, und sagt dann Folgendes. Ich habe hier übrigens selbst aus dem Englischen übersetzt. Das ist eine Übersetzung der Medea von Hazel Evermore, die ich sehr empfehlen kann. Die findet ihr auch in den Shownotes. Von allen Kreaturen, die Leben und Verstand haben, sind wir Frauen die erbärmlichsten. Zuerst müssen wir uns mit einem Vermögen einen Ehemann kaufen und ihn dann als Herrn über unseren Körper annehmen. Und dieses zweite Übel ist noch schmerzhafter als das erste. Und hier ist die größte Unsicherheit von allen. Ob derjenige, den wir nehmen, gut oder schlecht ist. Denn Scheidung bringt einer Frau keinen guten Namen und sich einem Ehemann zu verweigern, ist unmöglich. Dann, mit neuen Gewohnheiten und Gesetzen konfrontiert, muss eine Ehefrau eine Prophetin sein. Denn nichts zu Hause hat ihr beigebracht, wie sie den Mann behandeln muss, der ihr Bett teilt. Und wenn wir all dies gut meistern und der Ehemann, der mit uns lebt, das Joch ohne Gewalt trägt, ist das Leben beneidenswert. Wenn nicht, ist der Tod besser. Also das ist schon eine ziemlich eindrückliche Rede, finde ich, wenn es darum geht, sich ein Bild zu machen darum, wie das Leben für Frauen war zur damaligen Zeit. Besonders bemerkenswert natürlich, weil es aus der Feder Euripides stammt. Darüber können wir nachher auch nochmal kurz reden. Jedenfalls spricht Medea auch noch mit ihren Freundinnen darüber, dass es ja für eine Frau total unmöglich ist, außerhalb des Hauses nach Erfüllung zu suchen, wenn sie unglücklich ist, während ein Mann einfach woanders sich ja eine Gefährtin oder einen Gefährten suchen kann. Und dann habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht, das auch sehr eindrücklich ist. Sie sagen uns, wir leben ein Leben ohne Gefahr, zu Hause, während sie mit dem Speer kämpfen. Die Narren. Ich würde lieber dreimal neben dem Schild stehen, als einmal zu gebären.
Oh ja. Gut, ich möchte natürlich jetzt hier keine Geburten bashen. Die sind durchaus in vielen Fällen machbar, physisch. Aber sie verändern einen, sagen wir mal so viel.
Ja, und vor allem zur damaligen Zeit mindestens genauso gefährlich, wie in die Schlacht zu ziehen. Auch das darf man nicht vergessen.
Ja.
Denn viele, viele Frauen sind im Kindbett gestorben.
Ja.
Das ist schon einfach auch eine Gefahr. Und ich finde das so eindrücklich, dass das hier so gegeneinander gestellt wird. Aber Medea erzählt ihren Freundinnen auch noch was anderes. Es geht nämlich noch darum, dass sie sich in einem Punkt von ihnen, also den korinthischen Frauen, unterscheidet. Nämlich darin, dass sie eine Fremde ist, dass sie heimatlos ist, dass sie keine Familie hat, kein Zuhause und dass sie aus einem barbarischen Land stammt. Und das finde ich auch sehr spannend, weil, also wie Natalie Haynes so schön sagt in ihrem fantastischen Buch Pandora's Jar, auch in den Shownotes natürlich, ist das zwar richtig, dass Medea das alles nicht hat, aber das liegt ja auch daran, dass sie selbst Hand angelegt hat. Also ich meine, zwar durch Amos Pfeil ja beeinflusst, aber trotzdem hat sie das ja selbst getan. Das erwähnt sie hier aber nicht. Also Medeas Monolog ist eindeutig auch darauf ausgelegt, ihre Freundinnen ja gütlich zu stimmen, also auch auf ihre Seite zu ziehen, ne? Dass sie ihren Schmerz verstehen. Was ja sicher den Frauen auch nicht schwerfällt, wie wir sehen werden, denn die Frauen können mitfühlen. Sie verstehen Medea, sie geben ihr Recht, sie sagen, dass Jason der schlimmste aller Männer sei und dass sein Eidbruch wirklich unverzeihlich sei, die Götter werden ihn niederstrecken. Sie sind sich sicher, dass Zeus selbst Jason bestrafen wird für seinen Verrat. Aber wir kennen ja Medea schon ein bisschen aus der Argonautika. Und trotz all ihrer Schmerzen, die man auch in ihren Worten immer wieder spürt, will sie die Dinge lieber selbst in die Hand nehmen. Sie will sich nicht darauf verlassen, dass die Götter Jason bestrafen. Sie beschwört die korinthischen Frauen, zu schweigen, wenn sie Rache nehmen würde. Und das versprechen ihr ihre Freundinnen auch. Sie unterstützen sie dabei. Während die Frauen also noch da vorne stehen und über die Ungerechtigkeit reden, die ihnen widerfährt bzw. ihrer Freundin widerfahren ist, kommt der König persönlich zum Haus der Medea. Und zwar, um sie und ihre Kinder offiziell in die Verbannung zu schicken. Und hier kommt wirklich auch ein ganz spannender Dialog, denn Medea ist wirklich sehr sprachgewandt. Sie fragt Kreon, warum sie denn die Stadt verlassen müsse. Sie wäre doch nur eine Frau und hilflos und sie könne doch gar nichts tun. Aber er unterstellt ihr, sie sei gefährlich und er wisse das und er würde sie keine Stunde länger mehr in seiner Stadt haben wollen. Aber sie schafft es am Ende, in diesem Gespräch ihn dazu zu bringen, dass sie bis zum nächsten Morgengrauen in Korinth bleiben darf. Er sagt, dass sie ja in dieser Zeit wohl kaum das Schreckliche tun könne, wovor er sich fürchtet. Dann geht er. Medea beginnt sofort, einen Racheplan zu schmieden. Sie überlegt erstmal mit ihren Freundinnen zusammen, ob sie vielleicht den Palast anzünden sollte oder mit einem Schwert Jason und Glauke im Ehebett niederstrecken. Aber am Ende kommt sie zu dem Schluss, dass doch Gift die beste Möglichkeit wäre. Also ist ja nun auch ihre Spezialfähigkeit. Sie ist ja äußerst kräuterkundig, von daher ist das etwas, das sie gut machen kann. Sie sagt, sie sei die Nachfahrin des Sonnengottes Helios, die Priesterin von Hekate, und niemand soll ihr Herz verletzen und darüber lächeln. Niemals sollen ihre Feinde über sie lachen. Ja, und so heckt sie einen Plan aus. Während sie also so am Überlegen ist, kommt Eason nach Hause und will Medea überzeugen, sich doch zu beruhigen. Schließlich habe sie ja überhaupt schon immer ein übles Temperament gehabt und er versteht gar nicht, wieso sie jetzt so ausrastet. Das sei ja völlig der Situation unangemessen. Schließlich handele er ja nur im Interesse der Familie, also Medeas und der Kinder, indem er royale Brüder für seine Söhne zeugt. Das wäre ja auch viel besser für die. Und Medea hätte ja auch seine Geliebte bleiben können. Aber die musste ja nun unbedingt sich so aufregen und jetzt hat der König sie verbannt, das ist ihre eigene Schuld und deswegen, also das ist nun wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und hier ist es wirklich spannend, weil hier liest sich dieses, wie gesagt, über 2000 Jahre alte Werk wirklich so modern, denn das ist einfach ein, ja, Paar, das sich gerade trennt und das einen Streit ausfechtet, ne? Also es sind genau diese Dinge, wieso regst du dich so auf? Medea erinnert ihn dann an die gebrochenen Eide, die er geleistet hat, daran, was sie alles für ihn getan hat, den Verrat, den sie begangen hat für ihn, die Hilfe, die sie ihm geleistet hat, die geliebten Menschen, die sie für ihn getötet oder verlassen hat. Und sie macht ihm auch klar, dass er ohne sie gar nichts wäre. Er wäre niemals mit dem Vlies nach Hause gekehrt, er wäre kein Held, er wäre wahrscheinlich gestorben auf dem Acker des Ares, wenn er versucht hätte, die Aufgabe des Aietes zu lösen. Aber Eason ist damit gar nicht einverstanden mit dieser Interpretation der Dinge, denn er sagt, nein, nicht Medea habe ihm geholfen.
Verwunderlich.
Ja, ja, ne? Sie hätte eigentlich gar nichts dazu beigetragen. Es seien ja schließlich die Götter gewesen, die ihm geholfen haben, denn nur durch den Pfeil des Amor oder des Eros sei sie ja überhaupt dann in ihn verliebt gewesen. Und sonst hätte sie es ja nicht gemacht, insofern hat sie doch gar nichts damit zu tun. Und sie könne sich doch freuen, denn sie hat am Ende ja wirklich auch viel gewonnen durch diese Geschichte.
Ja, wirklich?
Ja, sie lebt jetzt in Griechenland und nicht mehr in einem barbarischen Land. Und endlich ist sie jemand, also jetzt kennen doch sie die Leute auch endlich. Sie ist nicht mehr irgendeine Prinzessin eines Barbarenreiches.
Würde mir so wünschen, man würde diese Logik nicht mehr von heutigen Beispielen kennen.
Oder?
Ja.
Außerdem habe er die junge Glauke ja nicht geheiratet, weil er nicht mehr mit Medea ins Bett gehen möchte. Also das ist ja nicht der Grund, sondern es geht ihm ja nur um die Krone und den Titel. Also warum nimmt sie das denn so persönlich? Und Medea sagt dann, also wenn das so wäre, dann hätte er ihr das ja vielleicht vorher erzählt, wenn es ihm wirklich um die Familie gegangen wäre und er sie doch noch so liebt. Und hätte er das ja nicht hinter ihrem Rücken gemacht. Daraufhin sagt Eason ihr, naja, also nun muss sie halt ins Exil, da kann er nichts machen, aber er würde ihr auch Geld geben, damit seine Kinder denn nicht Hunger leiden müssen. Also,
ach, das ist aber super nett. Ja.
Ja. Daraufhin sagt sie, dass sie sein Geld niemals annehmen würde und nun ja, er solle sich das sonst wohin stecken. Woraufhin er dann proklamiert, fein, die Götter sind seine Zeugen, er hat nun wirklich alles getan, um sich um seine Familie zu kümmern und sie will es eben einfach nicht haben, deswegen kann man nichts machen. Daraufhin wirft sie ihn raus aus dem Haus. Und während Medea nun noch wütend in der Tür steht und ihm hinterher schaut, taucht ein weiterer Mann auf, nämlich Ägeus, der König von Athen. Also ja, es frequentieren viele Könige das Haus der Medea, aber so ist es nun mal auch. Sie ist eine sehr bekannte Persönlichkeit und Ägeus kennt sie auch dafür, dass sie eben eine heilkundige Person ist. Deswegen ist er auch da, denn er möchte ihr davon erzählen, dass er beim Orakel war, um es zu befragen, wie er Vater werden könnte. Also er wünscht sich schon lange Kinder, aber er und seine Frau können leider keine Kinder bekommen. Und nun hatte er das Orakel befragt und braucht Medeas Hilfe bei der Interpretation des Orakelspruchs. Und sie bietet ihm sogar noch mehr. Sie kann ihm tatsächlich helfen. Eben durch ihre Heilfähigkeiten könnte seiner Frau helfen, ein Kind zu bekommen. Und während sie so reden, stellt Aigeus fest, wie schlecht Medea aussieht. Er fragt sie, was mit ihr los sei, und sie erzählt ihm, was geschehen ist. Aigeus ist völlig entrüstet. Auch er verflucht Iason und kann sein Verhalten überhaupt nicht verstehen. Und bietet Medea sofort an, dass sie zu ihm nach Athen kommen könne, um dort zu bleiben mit den Kindern. Er würde sie beschützen vor ihren Feinden. Medea, nicht dumm, wie wir sie ja kennen, nimmt aber nicht nur sein Wort dafür. Sie bittet ihn, ihr zu schwören, dass, was auch immer geschehen mag, sie in Athen Zuflucht finden würde. Und das schwört er ihr auch. Also nun leistet Aigeus einen Eid darauf, Medea zu beschützen, egal was passiert. So ist ihr also nun ein Unterschlupf sicher und damit kann sie jetzt ihren Plan in die Tat umsetzen. Nachdem Aigeus gegangen ist, schickt Medea einen Boten zu Iason, um ihn zu bitten, nochmal zu ihr zu kommen. Sie würde nochmal mit ihm reden wollen, es täte ihr ja alles so leid und deswegen bittet sie nochmal um eine Unterredung. Iason kommt natürlich auch zu seinem Haus, denn ich glaube, er möchte sehr gerne, dass Medea ihm quasi Absolution erteilt. So spricht sie auch sanft und mit Engelszungen zu ihm. Sie erzählt ihm, dass sie sich ja dumm angestellt hatte und viel zu harsch mit ihm umgegangen war. Natürlich hatte er recht. Eigentlich hätte sie ganz anders reagieren müssen. Sein Plan war natürlich genau richtig. Sie hätte sogar das Bett bereiten müssen für seine neue Ehefrau und ihn dann noch ihr zuführen, denn natürlich ist ja sein Wunsch ganz nachvollziehbar. Und selbstverständlich würde sie ins Exil gehen. Sie versteht schon, dass ihre Reaktion jetzt hier das Problem war. Aber die Kinder, die sollten doch bitte in Korinth bleiben, weil die gehören doch zu ihrem Vater. Und deswegen, vielleicht würde seine neue Frau ja die Kinder akzeptieren, wenn sie sie mit Geschenken zu ihrem Haus, also zum Palast, schicken würde.
Und Iason, der Sherlock, der er ist, findet das alles überhaupt nicht verdächtig.
Ist komisch, oder? Man fragt sich, ob er seine Frau überhaupt kennt. Ich meine, die Frau hat alleine Riesen und Drachen besiegt. Ich weiß nicht. Also jedenfalls ist Iason ganz glücklich über das, was Medea ihm da erzählt. Er ist zuerst noch nicht so sicher, ob seine neue Ehefrau das wohl so akzeptieren würde, weil sie will ja nun die Kinder überhaupt nicht haben. Und
genau, das ist dein Problem, Iason, gerade.
Genau. Und sie sagt aber, nun ja, aber Frauen, die stehen doch auf Geschenke und das macht sie bestimmt. Und sie schickt ihr ein ganz tolles Geschenk. Iason ist glücklich und zieht ab. Medea schickt daraufhin ihre beiden Söhne mit dem Tutor und Geschenken in den Palast. Sie hat eine göttliche Robe für die Prinzessin ausgewählt als Geschenk und eine Krone. Beides schickt sie nun eingewickelt in Leinen mit ihren Söhnen in den Palast. Als Glauke die Geschenke entgegennimmt, will sie zuerst gar nicht recht was davon wissen. Sie möchte auch nicht mit den Kindern sprechen oder sie sehen. Aber als dann das Geschenk enthüllt wird, als man es ihr zu Füßen legt und das Leinen beiseite rutscht und sie eben diese unfassbar schöne göttliche Robe sieht, greift sie sofort zu, kleidet sich in diese neue Robe und setzt auch die Krone auf. Aber nur wenige Momente später beginnt sie vor Schmerzen zu schreien. Ihre Haut beginnt ihr von den Knochen zu schmelzen. Während Glauke im Todeskampf liegt, kommt ihr Vater rein, also der König Kreos, sieht seine geliebte Tochter mit dem Tode ringen und reißt sie in die Arme und hält sie, wodurch er natürlich auch durch die Robe getötet wird. Am Ende liegen also sowohl die Prinzessin als auch der König tot im Palast. Die Kinder sind mittlerweile schon wieder gegangen, der Tutor hat sie aus dem Palast geführt und versteckt. Und bringt sie schließlich in der Dämmerung zurück zu ihrer Mutter. Als diese erfährt, dass ihr Mordplan erfolgreich war, ist sie hocherfreut. Sie sagt dem Boten sogar, er wird nun für immer ihr bester Freund sein, also offensichtlich eine gute Nachricht, genau das, was sie erreichen wollte. Doch man spürt, dass sie auch verzweifelt ist. Und zwar sagt sie sehr ominös, dass sie, ja, ihr Herz daran verzweifle, was sie nun tun müsse. Denn sie wird ihre Kinder töten müssen. Sie wird Jason alles nehmen. Und außerdem, wenn sie das nicht tut, dann würden die Korinther die Kinder töten, denn nun ist ihr König und die Prinzessin getötet durch die Mutter der Kinder. Sie ist hin und her gerissen zwischen Liebe und dem, was sie für unausweichlich hält, eben dieser Tötung ihrer eigenen Kinder. Sie entscheidet sich innerhalb weniger Zeilen immer wieder um, kann diese endgültige Entscheidung nur zögerlich fällen. Und die Freundinnen, die korinthischen Frauen, die ja immer noch da sind, wir erinnern uns, es ist ja unser Chorus, versuchen mit allem, was sie haben, sie davon abzuhalten, diese Sünde zu begehen, diesen schrecklichen Mord an ihren eigenen Kindern. Doch ohne Erfolg. Mhm. Schließlich tötet Medea ihre beiden Söhne mit der Klinge im Haus. Nachdem sie das getan hat, taucht Jason zu Hause auf. Auch er ist sicher, das erzählt er den Frauen, die ja noch vor dem Hause stehen, dass die Korinther die Kinder töten werden und ist nun gekommen, um zu sehen, ob er sie irgendwie wegbringen kann. Doch die Frauen müssen ihm leider berichten, dass seine Kinder tot sind. Jason will daraufhin ins Haus hineinstürmen, doch noch bevor er dazu kommt, erscheint Medea über dem Haus auf einem goldenen Wagen des Sonnengottes Helios, der von Drachen gezogen wird. In ihren Armen hält sie die Leichen ihrer Söhne. Jason schreit zum Himmel, klagt sie an. Medea entgegnet, dass die Götter wissen, wer die Schuld an dieser Tragödie trägt. Er will die Kinder zurück, er will sie bestatten, er will sie halten, aber sie verweigert ihm das. Sie werde sie beerdigen. Keine Feinde werden ihre Kinder je berühren. Er wirft ihr vor, sich selbst damit verletzt zu haben, also sich selbst genauso weh zu tun wie ihm. Und sie bejaht das wirklich vehement. Sie könnte sich keinen größeren Schmerz vorstellen als diesen Verlust ihrer Kinder. Aber es war unausweichlich. Sein Leid sei diese Tat wert. Er würde alleine sterben. Dann fliegt sie mit ihren Söhnen davon. Und Jason bleibt alleine zurück. Das ist das Ende der Tragödie Medea. Jason ist vollkommen zerstört, Medea auch. Die Kinder sind tot, Glauke und ihr Vater sind tot. Alles ist im Grunde zerstört. Nun gibt es, wie auch schon von der Argonautika, auch verschiedene Varianten dieser Medea-Geschichte. Also, wir sehen ja ganz eindeutig, in diesem Fall steht Medea total im Zentrum der Erzählung, im Gegensatz zu der Argonautika. In älteren Varianten ist es so, dass tatsächlich nicht Medea ihre Kinder tötet, sondern die Korinther. Es gibt auch Varianten, in denen Medea die Kinder tötet, aber aus Versehen, indem sie sie göttlich machen will, also unsterblich machen will. Wir kennen ja diese Geschichten zum Beispiel von Achilles' Mutter Thetis, die ihn ja unverwundbar machte, indem sie ihn in das Wasser des Styx tauchte. Nur an seiner Ferse festhielt, wodurch er ja nur an der Achillesferse verletzlich blieb. Also diese Handlung, ein Kind zu töten oder eine Handlung zu vollziehen, die ein Kind eigentlich töten würde, ist für halbgöttliche und göttliche Wesen oft ein Weg, diese Kinder unsterblich zu machen. Also die wollen sie dann gar nicht töten. Mit Euripides ändert sich das. Denn in Euripides mit dir, wie wir heute gehört haben, ist die Tötung voller Absicht. Und es ist nicht nur irgendeine Tötung, es ist die Tötung mit einer Klinge, es ist die männliche Art zu töten und Rache zu nehmen. Also wir haben ja gehört, dass Medea sonst nie mit der Klinge getötet hat. Das einzige Mal sind ihre eigenen Kinder. Dieses Bild der Kindsmörderin ist auch das, das sich verfestigt im Laufe der Jahrtausende über Medea. Natürlich, wie wir uns vorstellen können, das ist ja auch ein schockierendes Bild. Und das ist auch wirklich schwierig zu lesen. Wie gesagt, ich packe euch das alles in die Shownotes. Wenn ihr könnt, lest gerne die englische Variante, weil ich wirklich finde, dass es eine ganz tolle Übersetzung ist. Aber die deutsche Übersetzung ist auch schön, also könnt ihr auch die lesen. Wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Aber auch nach Euripides ist es nicht immer Medea, die absichtlich ihre Kinder tötet. Und das ist auch ein Hinweis darauf, wie schwierig dieses Thema auch für die Menschen der damaligen Zeit schon war. Das ist es ja heute noch. Ne? Es ist kein leichtes Thema, das man eben sich anschauen möchte an einem Theaterabend vielleicht.
Ja.
Und macht ja auch so viele ambivalente Themen auf, ne? Weil Euripides es ja hinbekommt, wie du ganz am Anfang schon sagtest, dass wir im Grunde auf Medeas Seite sind. Wir sind bei ihr, wir sind in ihrem Schmerz, wir teilen ihr Gefühl der Ungerechtigkeit. Und dann begeht sie diese Tat und Euripides lässt sie auch noch auf dem Wagen des Helios in den Himmel fahren. Und diese Deus Ex Machina, das war ja so ein Gerät auf der Bühne, das eigentlich die Götter auf so einem Wagen nach oben hob, damit die quasi im Himmel fliegen konnten. So muss man sich das ja vorstellen, so eine Mechanik. Und das ist eben der Deus Ex Machina, daher der Name. Und das ist eigentlich vorgesehen für Götter in Darstellung und für Unschuldige. Wenn Unschuldige erhoben werden aus Situationen, aus einem unerträglichen Moment, dann werden sie in dieser Deus Ex Machina in den Himmel geführt von den Göttern. Und das passiert hier mit Medea. Also wie haben wir das zu interpretieren?
Nur eine Frage noch, weil das mich noch umtreibt, über das, was möglicherweise Euripides geritten hat, das jetzt so zu drehen. Sie steht aber immer noch unter dem Einfluss des Eros. Das heißt, eigentlich liebt sie Jason, ne?
Ja, das ist auch was, das man ganz deutlich spürt. Medea liebt Jason. Und man spürt auch die ganze Zeit so eine Spannung zwischen den beiden. Auch das führt Natalie Haynes sehr schön aus. Man merkt richtig, da wird das ganz schön abgegangen sein in dieser Ehe. Man merkt, die hatten wahrscheinlich heftigen Streit, aber auch leidenschaftliche Liebe. Und diese Leidenschaft, die ist die ganze Zeit noch spürbar in den Dialogen der beiden.
Ja.
Also es ist immer ein Satz gibt einen Satz. Und das ist eigentlich recht ungewöhnlich.
Ja.
Und hier ist es wirklich, es ist so, modern dadurch, ne?
Na, ich habe mich das gefragt, weil wir sind natürlich hier in der Fiktion, ne? Das heißt nicht, dass es nicht auch ähnliche Situationen, Verbrechen, Szenen im realen Leben gegeben hat. Aber wenn wir jetzt hier in der Fiktion bleiben, da hat sich ja jemand irgendwas dabei gedacht. Jason kann sie vermutlich nicht töten. Das funktioniert nicht. Aber die Söhne sind quasi das Nächste, wie sie ihm kommt. Und diese Zerrissenheit, natürlich auch weiterhin unter dieser Art Fluch zu stehen, ne, und die alles zerstört hat in ihrem Leben im Grunde, dieser Fluch, dass die Söhne hier leider, das ist jetzt eine Bewertung, aber die stehen hier vielleicht stellvertretend, ne, für eigentlich einen Schuss, jetzt metaphorisch gesprochen, der Jason gilt.
So ist es.
Und sie kann auch vor allen Dingen diesem Fluch nicht entkommen, ohne sich selber zu schaden.
Nee.
Und das zeigt sich ja sehr stark darin, die eigenen Kinder zu töten in der Konstellation. Ein größeres Leid in der Form bei einer regulären Mutter-Kind-Beziehung, glaube ich, ist ja schwer vorstellbar. Das sagt sie ja auch, hast du ja auch erwähnt, ne? Also sie im Grunde schadet sie sich genauso sehr, wie sie Jason schadet. Aber Jason kann sie nichts tun, ja, weil sie verflucht ist. Könnte ich mir als einzige Erklärung vorstellen, weil ansonsten finde ich es schon interessant, dass Euripides ansonsten mehrfach Ebenen einzieht, die uns hin zu Medea, zum Verständnis von dieser Figur lenken und sie dann so etwas tun lässt, was natürlich auch beim zeitgenössischen Publikum für einen Schockmoment gesorgt haben wird. Und frage mich, ob es daher kommt. Das ist in dieser Konstellation für diese Figur die einzige Möglichkeit ist, im Grunde dem Täter weh zu tun, indem sie sich selber das Maximale zufügt.
Genau, das ist es ja. Und das wird auch so betont, also das betont Euripides, es ist ja in Wahrheit er, der zu uns spricht, durch diese Medea. Er betont immer diese Zerrissenheit. Er lässt alle Personen, die nicht jetzt ausgerechnet die Feinde sind, also Kreos, Glauke und Jason, mit Medea mitfühlen, sich auf Medeas Seite stellen. Genau. Es gibt keinen, der das nicht tut. In der ganzen Konstellation, was ja bemerkenswert ist. Außerdem lässt er das ganze Stück aus der Sicht der Frauen erzählen. Auch das ist ja bemerkenswert. Also hier sind die korinthischen Frauen diejenigen, die der Chorus sind. Das ist ja auch nicht notwendigerweise so. Es hätten ja auch Soldaten sein können oder was auch sonst immer. Weise Männer sind es ja auch gerne. Aber nein, es sind Frauen. Es sind die, die das Leiden der Medea am besten nachvollziehen können, es am besten verstehen können. Also alles führt uns dazu, mit Medea zu fühlen und dann tut sie das, ja. Und ich glaube, es ist ja auch eine Möglichkeit, ihm alles zu nehmen, was sie ihm gegeben hat. Das kommt ja auch noch dazu. Ohne sie wäre er ja überhaupt nicht am Leben. Er hätte keine Kinder, er hätte keine Zukunft. Und er hat ihr ihre Zukunft genommen. Er schickt sie ins Exil, er legt sie ab und seine Kinder. Also das sagt sie auch nochmal am Ende, das habe ich jetzt gar nicht nochmal erwähnt, aber sie sagt auch, jetzt willst du deine Kinder haben. Vorhin wolltest du sie noch ins Exil schicken. Da war es dir ganz egal, was aus ihnen wird.
Ja, aber das ist das Einzige, wo ich es ein bisschen nicht ganz logisch finde oder nicht ganz stringent gebaut, weil er sie vorher so ablehnt. Wie kann sie sich sicher sein, dass sie ihm überhaupt durch die Tötung der Söhne so einen Schmerz zufügt? In einem Spielfilm zum Beispiel oder in einer Serie oder in einem anderen fiktionalen Konzept oder auch in einem zeitgenössischen Buch wäre das der Punkt, wo die Logik so ein bisschen für mich bricht. Weil eigentlich verhält er sich vorher nicht so, als seien die Kinder wirklich der maximale Hebel, um diesem Mann zu schaden, weil er schert sich eigentlich nicht um sie.
Aber auch nur, weil er die Aussicht hat, neue Söhne zu zeugen, die besser sind.
Ja gut, das ist natürlich dann ein Konzept, genau. Da geht es nicht eigentlich um diese Kinder, es geht darum, wofür sie stehen. Ja,
ja und das sagt sie ja auch. Sie sagt, ja, warte erst mal ab, bis du alt bist und diese Kinder nicht mehr da sind. Weil ihr ist ja auch klar, kein Mensch wird jetzt noch Jason heiraten, schon gar keine Königstochter, nach dem, was da passiert ist. Also er hat keine Chance mehr, er ist gebrochen. Und indem sie ihn jetzt auch noch diese Kinder nimmt, löscht sie ihn aus. Sie löscht seinen ganzen Zweig aus, seine Zukunft, alles. Und das ist das Schmerzhafte für ihn. Es geht ihm nicht um diese Kinder.
Genau. Und würdest du aber sagen, dass durch die Inszenierung oder so wie Euripides es dann anlegt, ne, als Möglichkeit der Entrückung durch den Deus Ex Machina, dass es eigentlich in Euripides Inszenierung eine gerechtfertigte Rache war?
Also nach der Inszenierung ja. Es ist übrigens auch etwas, das schon die zeitgenössischen anderen Dichter scharf kritisiert haben. Also da gab es richtige Diskussionen mit Sophokles, der gesagt hat, dass das eine unlogische Geschichte sei. Mhm. Wie könnte man so etwas darstellen? Wie könnte man Personen so handeln lassen? Aber ich glaube, dass genau das das war, was Euripides im Sinne hatte. Dazu möchte ich euch noch ein bisschen über den historischen Kontext der Geschichte erzählen, beziehungsweise der Zeit, in der sie entstand. Also vielleicht ein bisschen so zur Orientierung. Wir befinden uns ja im Jahr 431 vor Christus. Das ist das Jahr, in dem der Peloponnesische Krieg beginnt.
Ja.
Also der Krieg zwischen dem Attischen Seebund und dem Peloponnesischen Bund. Das heißt also im Groben Athen gegen Sparta. Das werdet ihr alle schon mal gehört haben. Also der Attische Seebund unter der Führung von Athen, der Peloponnesische Bund unter der Führung von Sparta. Das Ganze endete 30 Jahre später gut mit dem Sieg von Sparta, aber da sind wir noch nicht. Noch sind wir ganz am Anfang. Also es ist eine unsichere Zeit, ein großer Konflikt, in dem diese Geschichte geschrieben wird oder in der diese Geschichte geschrieben wird. Es gibt zahlreiche rivalisierende Herrscherhäuser, die um Macht und Einfluss ringen. Es gibt viel soziale Ungleichheit. Und wirtschaftliche Schwierigkeiten, die natürlich auch mit diesem Krieg zu tun haben, denn die Mittel fließen dann ja alle in den Krieg. Und Medea verdeutlicht, zu was Menschen in der Lage sein können, die jeder Einflussnahme beraubt sind. Denn das ist Medea ja am Ende. Sie ist völlig ausgeliefert dieser Situation, eben auch, weil sie eine Fremde ist. Und diese Warnung, ein Volk in eine Situation gleiten zu lassen, in dem es am Ende vielleicht keine andere Wahl hat, als aufzubegehren, als mit Wut und Rache zu reagieren, könnte in der Geschichte stecken. Das ist eine Interpretation, wohlgemerkt. Ne? Also nagelt mich nicht drauf fest, es ist Literatur, es steht nicht dran, aber ich würde sagen, das könnte sein. Und in der Tat wird ja der Mord an den Kindern nicht entschuldigt, also man sieht ja bis zum Ende dieses Leiden. Es ist ja nicht so, dass die Kinder wieder aufstehen oder Medea sagt, oh, aber ich fühle gar keinen Schmerz oder irgendwas. Oder Götter kommen und sagen, nein, es ist alles gut. Sondern dieser Schmerz wird zelebriert, dieser Verlust, diese Tat. Und dennoch ist es ja eine Konsequenz, die von Anfang an abzusehen war. Also es war abzusehen anhand dieser schrecklichen Entwicklung, die immer weiter sich steigert, dass irgendwas Furchtbares am Ende passieren würde. Im Grunde ist es aber ausweglos durch die ausweglose Situation von Medea. Und das ist ja ganz spannend. Das hätte er ja auch nicht so darstellen müssen, wie gesagt. Und noch ein historischer Fakt, der vielleicht eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang, ist, dass es seit 451 vor Christus die sogenannten Epigamie-Gesetze in Athen gab. Das bedeutet, dass nur ein athenischer Bürger und eine athenische Bürgerin eine rechtmäßige Ehe eingehen konnten. Das heißt, weder ein Mann, der nicht athenischer Bürger war, noch eine Frau können rechtmäßig geheiratet werden. Natürlich führte dieses Gesetz zu realen Dramen, denn es gab ja viele Familien, die aus Eltern bestanden, die eben nicht beide athenische Bürger waren. Darum war das auch für die Menschen eine ganz reale Situation. Selbst Dichter waren mit Frauen verheiratet, die eben nicht Athenerinnen waren. Und wohlgemerkt, obwohl die Geschichte in Korinth spielt, sie ist ja in Athen entstanden und sie ist auch in Athen aufgeführt worden. Also die Menschen, die sie gesehen haben, waren athenische Menschen. Medea passt ja genau in dieses Bild. Sie ist auch eine Fremde, der im Grunde das Recht verwehrt wird auf ihre rechtmäßig geschlossene Ehe, weil sie eine Fremde ist. Das sagt ja Eason auch. Also, dass ihre Ehe im Grunde keinen Bestand hat, weil sie keine Griechin ist. Und das ist ja schon ein Thema, das da so ein bisschen eine Verbindung nahelegen könnte mit den tatsächlichen historischen Gegebenheiten zu jener Zeit. Ich finde auch die Frage ganz spannend tatsächlich, vor was die Geschichte uns eigentlich warnt. Vor allem, wenn wir den historischen Zusammenhang betrachten. Ja, genau, vor Jason, würde ich jetzt auch sofort sagen. Also, ne, Mädchen, weich vom Wege nicht. Das ist ja auch eine Lektion, die wir tatsächlich in unseren anderen Folgen schon oft genug leider lernen mussten. Also, bloß nicht einfach so blind jemanden vertrauen.
Halt dich auch von Liebesgöttern fern.
Ja, genau. Vorsicht, kehr nicht deinem Rücken dem Liebesgott zu. Aber ernsthaft, also was wollte Euripides uns sagen? Will er sagen, dass es ein Problem ist, eine fremdländische Frau zu heiraten, weil dieses Temperament dazu führt, dass dieses Chaos entsteht? Oder will er uns sagen, dass man mit seiner Frau oder überhaupt mit Menschen gut umgehen soll, um nicht solche Schrecken zu provozieren? Also ist Jason schuld oder Medea? Und das ist ja auch der Punkt, ne, über den wir hier ja auch schon jetzt mehrfach geredet haben. Wer ist eigentlich der Bösewicht in dieser Geschichte? Und ich würde auch sagen, laut Euripides ist es eigentlich Jason. Also es ist nicht Medea, der Bösewicht, was krass ist, wenn man bedenkt, was sie tut. Also sie ist ja wirklich eine schreckliche Mörderin. Also es ist ja nicht nur, was schon unendlich schrecklich ist, der Mord an ihren eigenen Kindern. Sie tötet auch noch den König und seine Tochter auf wirklich grausamste Weise. Ne? Also es ist ja auch nicht irgendwie dezent. Es ist wirklich ganz furchtbar. Es ist auch wirklich
furchtbar
beschrieben.
Oder barmherzig oder so.
Ja. Nee. Gar nicht. Und so war sie ja auch die ganze Zeit schon nicht. Der Mord an Pelias damals war auch nicht barmherzig. Das war auch sehr grausam, wenn man überlegt, dass sie ja auch seine Töchter zu ewigen Schuldgefühlen verdammt hat, indem sie ja ihr so auf den Leim gegangen sind. Also sie ist die Frau, das habe ich irgendwo gelesen, das mochte ich sehr gerne, die breiteste Blutspur hinter sich herzieht in der gesamten griechischen Mythologie. Und doch ist sie ja so uneindeutig. Ich finde das so spannend. Also sie ist ja trotzdem jemand, finde ich, mit dem man grundsätzlich mitfühlt, den man grundsätzlich nicht unsympathisch findet.
Ja, und ich würde jetzt immer sagen, aber das ist vielleicht unter dem Eindruck der Moderne, aber wie immer, ne, man interpretiert natürlich alles aus der jeweiligen Zeit heraus und Epoche heraus. Für mich wäre eine Moral dieser Geschichte, dass man sich vielleicht darüber Gedanken machen sollte, was man sich wünscht. Es könnte sich rächen gegebenenfalls, komplett unbedacht über die Gefühle anderer zu verfügen, beziehungsweise sich anderer in der Form zu bedienen, wie sich Jason ja Medea bedient. Ja, es geht ja hier darum, dass im Grunde sie eine Art von Gerechtigkeit herstellt. Auch wenn das, wie gesagt, sie ist keine unschuldige Person. Aber sie wird natürlich auch in diese Schuld getrieben durch einen Fluch, beziehungsweise halt durch diese Liebe, aus der sie nicht rauskommt, die ja gar nicht ihre Liebe ist. Witzigerweise hatten wir ja einen Film geschaut zusammen. Letztens, an den ich öfter wirklich bei der Geschichte denken musste. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob dich das beeinflusst hat bei der Fallauswahl.
Ein bisschen.
Oder Geschichtenauswahl, aber ich muss da öfter dran denken, weil es da ein bisschen ähnlich gelagert ist. Es geht um den Film-Obsession. Mhm. Ein Horrorfilm im weitesten Sinne, würde ich schon sagen, aber in dem es auch darum geht, ich weiß nicht, wer von euch ihn schon geschaut hat. Es geht darum, dass ein junger Mann sich wünscht, seine Angebetete würde ihn mehr lieben als alles andere auf der Welt. Wir wollen nicht spoilern, aber was das für die Person dann bedeutet, die in diesen Fluch dann gefangen ist, das stellt dieser Film sehr eindrücklich dar. Und es ist natürlich ein Gedankenexperiment, aber irgendwie erinnert mich vieles, was wir hier erleben, hat mich daran erinnert, obwohl ich fast zu 100% sicher bin, dass der Regisseur des Stoffes sich nicht an Medea bedient hat. Aber ich finde es schon sehr... Also erinnerte mich an vielen Strecken daran.
Man weiß es nicht, ne? Denn der Stoff hat ja so vieles inspiriert, auch an modernen Werken, ne? Also ganz viele Topoi, die wir heute immer wieder finden, die zu tun haben mit dieser gefährlichen, verlassenen Frau, dieser Zorn der verlassenen Frau, die Rache der verlassenen Frau. Das ist ganz viel zurückzuführen auf diesen Medea-Mythos.
Ja. Aber natürlich oft sind diese Figuren, also diese weiblichen Figuren auch in Film und Fernsehen nicht positiv inszeniert. Nee. Ne? Also das ist überraschend, wie Euripides sich da auf eine Seite schlägt, weil ähnliches Verhalten oder ähnliche Themen könnte man zum Beispiel bei Eine verhängnisvolle Affäre sehen. Da wird ja ganz klar die besessene, verliebte Frau. Am Ende ist sie das Monster und wird auch getötet. Ne? Also wird im Endeffekt an ihr wird dann Gerechtigkeit geübt und nicht sie ist Teil der Gerechtigkeit.
Und das ist ja so interessant, ne? Oder? Ich finde das auch bei der Argonautika total interessant. Denn wenn wir uns jetzt die Argonautika zum Beispiel von Apollonius von Rhodos anschauen, dann haben wir ja letztes Mal gehört, was für eine große Rolle Medea spielt. Und das ist ja auch nicht die einzige Variante, in der das so ist in der Antike. Mhm. Und je moderner der Stoff wird, wenn du dir jetzt anschaust, die Filme so aus den 60ern, ne? Hier der Harryhausen-Film zum Beispiel, da ist Medea, ja, also ich weiß nicht mal mehr genau, ob sie eine Sprechrolle hat. Also es ist wirklich nicht Medeas Film.
Da ist Jason der Held.
Ja, genau.
Der ist nicht nur der sprichwörtliche Held, sondern der ist auch Held dieser Filme, ne? Dieser Aufarbeitungen.
Genau, und das ist tatsächlich was, das in der Antike noch nicht so war. Also da spielt Medea eine deutlich größere Rolle. Also die Frauenrolle ist deutlich wichtiger, als das in der Moderne oft ist.
Aber vielleicht musst du Medea kleiner machen, wenn du Jason zum Held machen möchtest, ne? Also
das musst du unbedingt.
Liegt ja auch daran, weil sie ganz viel Schlechtes über ihn erzählt im Grunde. Ne? Also wenn du ihre Geschichte getreu erzählen möchtest, ist da schon einiges dabei, was ihn nicht besonders gut dastehen lässt. Und wenn du dich dafür entscheidest, Jason zum Held zu machen, dann erzählt man besser weniger über die Medea-Strecke.
Das ist total so. Und das wird ja auch noch in den anderen Mythen so sein, die wir uns anschauen. Weil wie gesagt, das habt ihr euch ja nun wirklich eindrücklich gewünscht. Das machen wir auf jeden Fall. Dass ganz oft in der griechischen Mythologie die Frauenrolle eine sehr starke ist. Oder überhaupt die Rolle der Person, der Unrecht widerfährt. Und dass natürlich die Rache dafür nicht immer, zumindest aus unserer Sicht, eine nachvollziehbare ist oder gut ist, das ist auch unbenommen. Also das ist ja in verschiedenen Fällen so. Aber die Medea-Figur ist ja so extrem, dass sie selbst den Zeitgenossen schon teilweise zu extrem war. Also sie wurde ja wieder ein bisschen runtergedreht in der Intensität im Laufe der Zeit. Manchmal auch nicht, aber sehr oft ja. Also Euripides Medea ist schon die eindrucksvollste und die wütendste. Und die blutrünstigste. Also das ist total spannend, wie dieses Motiv auch bis heute im Grunde überdauert. Übrigens nicht nur in der Literatur oder in der Kunst allgemein, sondern auch in der Psychologie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Medea-Syndrom gehört habt oder vom Medea-Komplex. Tatsächlich bezeichnet das den Wunsch eines Elternteils, die eigenen Kinder zu töten oder zu schädigen, um einem Ex-Partner oder eben dem entsprechenden anderen Elternteil zu schaden.
Aber ist das eine anerkannte Diagnose?
Es wird auf jeden Fall davon gesprochen, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt im ICD vorkommt, aber auf jeden Fall ist das was, das auch in der Popkultur so genannt wird. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber das ist auf jeden Fall ein Begriff, der euch begegnen könnte. Wenn ihr euch mit Medea auseinandersetzt, sind das Begriffe, die rumfliegen. Und das zeigt ja nur, wie sehr dieses Bild der Kindsmörderin im Grunde das Dominante ist, das von ihr überbleibt. Ich meine, natürlich ist das auch etwas, das verständlich ist. Mhm. Also das will ich jetzt nicht sagen. Aber es wäre ja nicht das Einzige, was man von ihr beibehalten könnte, was sie heute noch für uns bedeuten könnte. Man könnte ja auch andere Teile ihrer Geschichte nehmen und wichtige Dinge erzählen, die uns heute noch betreffen. Wie zum Beispiel eben das Verlassen der Heimat, die Fremde. Ne? Also das ist ja auch noch ein ganzer Erzählschrank, der da drin steckt. Wir konzentrieren uns jetzt da hauptsächlich aufs Verbrechen. Das ist einfach unserem Format geschuldet. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte der Medea, die wichtig sind. Zum Beispiel auch der Aspekt der Heilkundigen. Denn sie hat ja auch dadurch diese Unterstützung, dass sie wirklich hilfreich war für die Menschen in Korinth. Und ja übrigens auch schon in Kolchis. Mhm. Sie war ja schon zu Hause eine berühmte Zauberin. Anders als Iason das darstellt, hatte sie ja nicht keinen Namen, bevor er sie nach Griechenland gebracht hat. Sie war ja berühmt, weit über die Grenzen hinaus, für ihre Zauberkunst, aber auch für ihre Heilkunst. Das sind ja auch Aspekte, die durchaus betrachtenswert wären. Wie gesagt, man dreht sich immer so im Kreis, weil ich finde die Interpretation dieser Geschichte wirklich gar nicht einfach. Und das ist vielleicht aber dann am Ende auch die Essenz von Medea, dass sie so schwer greifbar ist, dass du nicht sagen kannst, sie ist eine gute oder eine schlechte Person. Sie ist Licht oder Dunkelheit, sie ist böse oder gut. Sie ist so vieles dazwischen, in so vielen Graustufen und in den Extremen. Ja. Das macht sie, glaube ich, so faszinierend, weil es ja wenig Figuren gibt, die so ambivalent sind wie Medea. Und ja auch tatsächlich eben, wie gesagt, in der Auseinandersetzung der Zeitgenossen, der antiken Zeitgenossen. Denn wir haben ja letztes Mal schon gehört, dass eigentlich ja der Mord innerhalb der eigenen Familie das Schlimmste ist, was man tun konnte. Sie mussten ja ursprünglich zu Circe, um die Entsühnung zu erhalten, als sie ihren Bruder getötet hat. Aber für den Tod ihrer Söhne wird sie in den Himmel erhoben, wird sie errettet.
Mhm.
Sie fährt mit dem Wagen des Helios nach Athen und kann da weiterleben. Und Iason ist ein gebrochener Mann. Und das ist ja für die Zeit völlig ungewöhnlich. Und ist natürlich, wie gesagt, auch aufgefallen. Also wie man das interpretieren soll, weiß ich auch nicht. Ich finde es aber total spannend.
Vielleicht hatte einfach Euripides einen besonderen Fable für Medea oder wollte sich abheben von seinen Dichterkollegen. In jedem Fall ist es eine total spannende Geschichte.
Ja, das finde ich auch. Und das ist auch eine, ihr merkt es schon, über die man total viel auch einfach reden kann und sich austauschen kann. Also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch wissen lasst, was irgendwie eure Eindrücke sind, wie ihr Medea wahrnehmt und wie ihr die Geschichte interpretiert. Also was denkt ihr, was Euripides uns damit sagen wollte? Es ist ja auch spannend, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon wieder abdrifte, aber Euripides ist ja auch jemand, der eher dafür bekannt ist, Frauen nicht sehr zu mögen.
Mhm.
Also das sagt man ihm zumindest nach. Ich finde, in einigen seiner Werke könnte man es ihm auch unterstellen.
Obwohl er ja gerne Frauen als Hauptfiguren hat, ne?
Und auch immer sehr, sehr intensive, im Grunde psychologische Studien, könnte man schon fast sagen, dieser Person macht. Also diese Introspektive, dieser Blick auf das Wesen der Person, das ist schon echt spannend. Und gerade wenn das ein Mann über eine Frau schreibt und wir heute hier sitzen, 2000 Jahre später, und im Grunde diese Frau verstehen, mit der mitfühlen können, ihre Argumente verstehen, dann ist das wirklich herausragend. Denn das ist ja keinesfalls selbstverständlich. Und deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch schon gedacht, vielleicht ist Euripides gar kein Frauenfeind. Vielleicht schreibt er diese Frauenfiguren einfach so extrem häufig, weil er was damit ausdrücken möchte, je nachdem, was das für eine Figur ist. Weil Medea vielleicht wirklich die Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, ihre Ambivalenz, die er ja auch nicht verschweigt. Also sie ist ja so angelegt als Person, was ich total wertvoll finde. Und vielleicht auch Gesellschaftskritik. Wir haben das ja gehört, dass es ganz gut passt in die Zeit, das, was da so passierte. Vielleicht eine Warnung an seine Zeitgenossen, sorgsamer miteinander umzugehen. Und wenn das seine Intention war, dann können wir ja, denke ich, alle dahinter stehen. Und natürlich, wie gesagt, es gäbe noch hunderte Aspekte, die wir besprechen könnten. Aber ich denke, vielleicht ist das schon ein ganz gutes Schlusswort. Was meinst du?
Mhm, unbedingt. Aber vielen Dank. Ich möchte dir noch danken für diese Folge und diese Idee.
Ja, gerne. Ich fand's auch ganz toll und ich freue mich so sehr, wirklich, also wir beide, dass ihr das auch so annehmt. Das ist ja wirklich toll. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen auf eine Folge. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und das machen wir weiter.
Genau, und in diesem Sinne, wir hören uns an Halloween.
Ja.
Bis dahin, macht es gut, hört noch viele unserer anderen Folgen. Mhm. Es sind ja über 100. Und das war Früher war mehr Verbrechen.
Euer historischer True Crime Podcast.